Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Energiewende, E-Mobilität und Digitalisierung. Um all das hinzubekommen, braucht Deutschland Rohstoffe. Aber wie kann man die Abhängigkeit von Importen aus dem Ausland reduzieren? Wir stellen Ihnen zwei Beispiele vor, die Potenzial haben könnten. Eines in Sachsen und eines in Rheinland-Pfalz. Außerdem geht es nach Bayern, wo Kinderkliniken sich virtuell vernetzen wollen, und nach Brandenburg, wo eine Kirche den Gläubigen hinterhergezogen ist. Herzlich willkommen. Wie soll in Ostdeutschland künftig regiert werden? Eine Frage, die viele Menschen nicht nur in Ostdeutschland beschäftigt, denn im kommenden Jahr sind Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Wegen der AfD, die im Osten besonders stark ist, sind Dreierbündnisse die Regel geworden. Schwarz-Rot-Grün, die Kenia-Koalition, ist zum Beispiel ein Modell, was in Brandenburg und Sachsen in unterschiedlichen Varianten praktiziert wird. Aber da ist noch eine Konstellation, und die gibt es nur in Sachsen-Anhalt. Die sogenannte Deutschland-Koalition mit CDU, SPD und FDP nämlich. Ziemlich genau 2 Jahre regiert die nun schon in Magdeburg. Ob die generell ein Erfolgsmodell für Ostdeutschland sein könnte, hat sich unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach angeschaut.
Lydia Hüskens ist die einzige liberale Landesministerin in Ostdeutschland, in Magdeburg zuständig für das Ressort Infrastruktur und Digitales. Das Besondere an der schwarz-rot-gelben Koalition in Sachsen-Anhalt: rein rechnerisch bräuchte es die FDP in der Regierung gar nicht. CDU und SPD hätten in Magdeburg zusammen eine knappe Mehrheit im Parlament. Mit der FDP habe man aber nicht nur ein größeres Stimmenpolster gewonnen, sondern auch einen Vermittler in der Landesregierung, sagt Lydia Hüskens.
Das ist oft auch die Rolle der Freien Demokraten. Wir haben Schnittstellen mit den Sozialdemokraten, wir haben Schnittstellen mit den Christdemokraten, mit letzteren natürlich mehr, was zum Beispiel den Wirtschaftsbereich anbelangt. Aber diese vermittelnde Position ist, glaube ich, das, was aktuell die Deutschlandkoalition in Sachsen-Anhalt so stark macht.
Von Stärke keine Spur, heißt es dagegen aus der Opposition. Schwarz-Rot-Gelb sei eine Koalition des Stillstands. Das sagen wortgleich AfD und Linke. Eva von Angern ist die Fraktionschefin der Linken im Landtag. Sie sieht bislang eine farblose FDP in der Landesregierung.
Es ist nicht so wie in Berlin, dass die FDP hier die Königsmacher sind. Die FDP an sich ist nicht spürbar in Sachsen-Anhalt. Also die setzen keine Akzente. Man könnte sagen, das Digitalisierungsministerium ist das Ministerium der Zukunft. Ich sehe die Zukunft nicht.
Die Kritik aus der Opposition kommt nicht überraschend. Aber auch aus der Wirtschaft gibt es unzufriedene Stimmen. Marco Langhoff ist der Chef des Arbeitgeberverbands und einer der größten Digitalunternehmer in Sachsen-Anhalt. Mit der FDP im Digitalministerium hat er sich einiges erhofft. Auch weil aus dem landeseigenen Corona-Sondervermögen rund 700 Millionen Euro in die Digitalisierung fließen. Langhoffs Kritik: zu viel davon gehe an den staatlichen Telekommunikationsdienstleister Dataport mit Sitz in Schleswig-Holstein.
Wir empfinden das schon ein Stück weit als Staatswirtschaft. Dataport agiert dort ohne Wettbewerb. Es braucht keinen Preiswettbewerb zu fürchten, es braucht keinen Qualitätswettbewerb zu fürchten. Und das sind Dinge, die also in meinem Verständnis recht schlecht zusammenpassen mit liberaler Wirtschaftspolitik.
Die liberale Digitalministerin in Sachsen-Anhalt kontert: auch eine FDP könne an dem staatlichen Kommunikationsdienstleister Dataport nicht vorbei.
Auch weil deren Leistungen nicht ganz einfach auf dem freien Markt auszuschreiben sind, weil hier viele hoheitliche Daten und Informationen weiterzugeben werden oder halt eben zu hosten sind.
Was auffällt am FDP-geführten Ministerium in Magdeburg: statt die Verwaltung zu verschlanken, hat Lydia Hüskens sie vergrößert. Allein in der Abteilung Verwaltungsdigitalisierung hat die liberale Ministerin 16 neue Mitarbeiter eingestellt. Schaut man auf die bisherige Bilanz der schwarz-rot-gelben Koalition in Sachsen-Anhalt, dann ist da der große Ansiedlungserfolg. Der US-Mikrochip-Hersteller Intel baut in Magdeburg ein großes Werk. Mindestens 3000 hochbezahlte Arbeitsplätze sollen entstehen. Der Standort in Sachsen-Anhalt hat die Konkurrenz aus Sachsen und Bayern ausgestochen, was auch damit zu tun hat, dass Sachsen-Anhalt deutlich weiter ist beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das Parlament? Der Landtag hat in den letzten 2 Jahren bundesweit Schlagzeilen gemacht mit gescheiterten Wahlen. Die Rede ist vom Landesdatenschutzbeauftragten, der vom Parlament gewählt wird. Seit 5 Jahren ist diese Position nicht besetzt. Trotz üppiger Mehrheit im Magdeburger Landtag gelingt es Schwarz-Rot-Gelb nicht, einen geeigneten Kandidaten zu wählen. Dabei hatte die Koalition auf Initiative der FDP hin extra ein Gesetz geändert. Statt den Posten öffentlich auszuschreiben, reicht nun auch ein Vorschlag der Regierungsfraktionen, also weniger Transparenz bei der Wahl des Datenschutzbeauftragten. Doch auch das ging schief. Bei der geheimen Wahl im Juni versagte die schwarz-rot-gelbe Koalition ihrem Wunschkandidaten eine Mehrheit im Landtag. Was auch daran lag, so ist auf den Landtagsfluren zu hören, dass einige Unzufriedene innerhalb der CDU-Fraktion so ein Zeichen setzen wollten.
Das ist sicherlich sehr unglücklich und das Amt ist auch nicht würdig, aber das steht nicht als Synonym für den Erfolg dieser Koalition.
Sagt CDU-Fraktionschef Guido Heuer. Er führt die mit Abstand größte Fraktion im Landtag an. Die in Sachsen-Anhalt erzkonservativen Christdemokraten waren 2021 froh, dass sie die Grünen in der Regierung losgeworden sind. Und auch beim Dauerkoalitionspartner SPD hört man im Subtext raus, endlich weniger Streit in Magdeburg. Fraktionschefin Katja Pähle.
Wir schaffen es tatsächlich, viele Dinge jenseits des großen Aufschreis in der Öffentlichkeit miteinander zu klären. Das ist gut und es war bei Kenia anders.
Lydia Hüskens, die FDP-Chefin in Sachsen-Anhalt, ergänzt.
Ich habe ehrlich bei den Grünen immer wahrgenommen, dass davon ausgegangen wird, dass man die richtige Antwort hat. Wenn ich davon ausgehe, dass ich eine Wahrheit habe, diskutiere ich mit Partnern nicht auf Augenhöhe.
Die Grünen als rotes Tuch in Ostdeutschland. Speziell in der CDU in Sachsen-Anhalt wird die Abneigung immer größer. Ein Abgeordneter nannte die Grünen auf Social Media, Zitat, Ökofaschisten. Andere Christdemokraten verarbeiten das 5 Jahre grün geführte Landwirtschaftsministerium, indem sie sich vor eine Totholzkulisse in den Harz stellen, mit einem Schild in der Hand und der Aufschrift, hier haben Grüne Werte sterben lassen.
Das wird eine harte Auseinandersetzung werden in den ostdeutschen Ländern. Wir kennen die Umfragen, die bedenklich stimmen.
Sagt Cornelia Lüdemann, die grüne Fraktionschefin in Sachsen-Anhalt. Sie spielt auf die AfD an, die derzeit sowohl in Sachsen, in Thüringen und neuerdings auch in Brandenburg laut Umfragen die mit Abstand stärkste Kraft ist.
Das muss uns nur anspornen, unsere Inhalte sehr klar und transparent und in einer Sprache, die wirklich von den Menschen auch verstanden werden kann und die nicht abgehoben ist, zu transportieren.
Angesichts einer starken AfD und in vielen ländlichen Regionen verhassten Grünen werden die Regierungskonstellationen in Ostdeutschland nicht einfacher. Umso glücklicher ist die CDU Sachsen-Anhalt, dass sie das Modell Deutschland-Koalition umsetzen kann. Für sie ist es eine politische Wellness-Phase nach 5 Jahren Koalition mit den Grünen. CDU-Fraktionschef Guido Heuer mit einer Empfehlung.
Und ganz ehrlich, wäre ein gutes Modell für den Bund.
Und für Ostdeutschland? Da würde selbst die Konstellation Schwarz-Rot-Gelb nach aktuellen Umfragen nicht mehr ausreichen. Das heißt, es ist gut möglich, dass eine Regierungsmehrheit ohne AfD und Linke am Ende doch nur mit den Grünen zustande kommen kann.
Farbenspiele der Zukunft. Niklas Ottersbach über mögliche Regierungskoalitionen in Ostdeutschland im kommenden Jahr. Deutschland ist bei vielen Rohstoffen abhängig vom Ausland. Damit soll bald Schluss sein, denn der Bergbau steht vor einem Comeback. Im Erzgebirge in Sachsen zum Beispiel könnten bald neue Bergwerke entstehen. Genauer im Örtchen Tellerhäuser, direkt an der Grenze zu Tschechien. Und zwar für Zinn. Zinn wird vor allem in der Elektrotechnik gebraucht, für Smartphones, E-Autos und Flachbildschirme zum Beispiel, aber auch für die Produktion von Bronze und Weißblech. Deshalb ist auch der Hunger danach in der deutschen Industrie ziemlich groß. Doch obwohl das Erzgebirge stolz ist auf seine jahrhundertelange Bergbautradition, sorgen die Pläne nicht nur für Jubel, beobachtet unser Landeskorrespondent Alexander Moritz.
Eine Probebohrung im Wald bei Tellerhäuser im Erzgebirge. Dutzende Bohrkerne hat eine Spezialfirma in den vergangenen Monaten aus dem Berg geholt. Unweit der Grenze, auf halber Strecke zwischen Chemnitz und dem tschechischen Karlsbad. Zu DDR-Zeiten wurde hier Uran abgebaut, Ausgangsrohstoff für das Atomwaffenarsenal der Sowjetunion. Daneben steckt im Gestein der sogenannten Komplexlagerstätte Westerzgebirge auch Silber, Arsen und vor allem Zinn. Der wurde in der DDR nur zu Probezwecken abgebaut. Es fehlte die nötige Technologie, um das Metall aus dem Erz zu extrahieren. Nun könnte bald ein neues Kapitel Bergbaugeschichte aufgeschlagen werden.
Der Plan ist in der Tat, ein komplett neues Bergwerk aufzufahren. Also das, was wir heute planen, das sind die Tunnelabmessungen etwa 6x6 Meter, sodass man also mit einem handelsüblichen LKW 40 Tonner nach Untertage fahren kann.
Thomas Bünger ist Geschäftsführer der Saxore GmbH. Das sächsische Unternehmen arbeitet schon seit rund 10 Jahren an den Plänen für das Bergwerk. Inzwischen wurde es von einer britischen Aktiengesellschaft übernommen. 8 Kilometer lang soll das Bergwerk werden, bis zu 900 Meter tief in den Fels reichen. 3000 Tonnen Zinn will das Unternehmen pro Jahr fördern. Über 100 Menschen sollen hier arbeiten. Zinn wird für Legierungen mit anderen Metallen genutzt, als Lötmittel in elektronischen Bauteilen und bei der Herstellung von Mikrochips. Wichtig also für die Energiewende oder den Bau von Elektroautos. Die Deutsche Rohstoffagentur stuft Zinn als kritischen Rohstoff ein. Der Börsenpreis ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.
Da Rohstoffversorgung limitiert ist, wird das voraussichtlich dazu führen, dass die Preise über einen längeren Zeitraum hoch genug sind, um Bergbauprojekte auch wirtschaftlich darstellen zu können.
Derzeit arbeitet das Unternehmen an einer Machbarkeitsstudie. Ein Rahmenbetriebsplan liegt zur Genehmigung beim zuständigen Oberbergamt.
Aus heutiger Sicht könnte es Ende nächsten Jahres soweit sein, dass wir mit dem Auffahren des Bergwerks beginnen. Das erste Zinnkonzentrat wird dann in der Größenordnung 1 bis 1,5 Jahre später aus dem Berg kommen, also eher Ende 25 oder im Verlaufe des Jahres 2026.
Mit dem Bergwerksprojekt Tellerhäuser ist Bünger nicht alleine in Sachsen. Im gleichen Erzstock will ein weiteres Unternehmen ebenfalls Zinn abbauen. Südlich von Dresden soll ein Lithiumbergwerk entstehen, in der Lausitz Kupfer gefördert werden. In kleineren Mengen auch weitere Metalle wie Indium, Silber, Zink, Mangan, Wismut und Wolfram. Die Lagerstätten in Sachsen sind genau kartiert. Weil in der DDR Rohstoffe Mangelware waren, wurde das Erzgebirge damals intensiv erkundet. Nach 1990 wurden die sächsischen Bergwerke geschlossen. Nun scheint der Bergbau vor einer Renaissance zu stehen.
Wir haben aktuell 28 laufende Erkundungsvorhaben. Das ist eine ganz dynamische Entwicklung. So viele wie jetzt haben wir schon lange nicht mehr gehabt oder eigentlich noch nie gehabt.
Bernhard Kramer ist Sachsens Oberberghauptmann und als solcher zuständig für die Genehmigung und Überwachung des Bergbaus.
Der Krieg in der Ukraine hat deutlich dazu geführt, dass mehr Geld ausgegeben wird für die Erschließung neuer Lagerstätten für Bergbau. Einfach weil man gesehen hat, da ist jetzt ein größeres Risiko in Bezug für die europäische Wirtschaft. Und wir haben doppelt so viel aktuell laufende Projekte wie im Schnitt über die letzten 10, 15 Jahre.
Neu sind die Pläne nicht. An einigen Standorten wird schon seit über 10 Jahren erkundet. Das sei aber nicht ungewöhnlich, so der Oberberghauptmann. Bergbau ist ein risikoreiches Geschäft. Die Investitionen sind immens.
Weltweit sagt man, auf rund 100 Erkundungsprojekte kommt ein neues Bergwerk. Und da sind wir im Schnitt schon ganz gut. Jetzt, wie gesagt, mit rund 75 ein Bergwerk in Betrieb. Einige jetzt auch schon in der fortgeschrittenen Genehmigungsphase.
Zur Wahrheit gehört aber auch, das vor 10 Jahren wiedereröffnete Flussspatwerk in Oberwiesenthal, bisher einziges aktives Bergwerk in Sachsen, hat im Frühjahr vorläufige Insolvenz angemeldet. Doch die politische Unterstützung für den Bergbau ist groß. So auch bei Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU.
Der Reichtum des Erzgebirges kommt durch den Erzbergbau. Und wenn wir wollen, dass Elektromobilität, dass Klimaschutz möglich ist, dann müssen wir auch bereit sein, bei uns diesen Bergbau zu betreiben. Er wird übrigens nirgendwo so umweltverträglich und so menschenverträglich sein wie hier in der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen ein klares Ja zum Bergbau.
Umweltverträglich und modern will auch die Saxore GmbH sein. Auf der Website präsentiert das Unternehmen in einer aufwendigen 3D-Animation, wie das Bergwerk künftig aussehen soll. In der Realität gibt es noch nicht viel zu sehen. Noch ist es ruhig an der schmalen Forststraße, die sich vom Örtchen Tellerhäuser in den Wald windet. direkt vorbei am Freibad, das die Gemeinde zu einem Naturbad aufhübschen will. Und am grünen Häuschen von Ilona Schmidt.
Und diese Straße fahren dann alle 5 Minuten in jede Richtung ein 40-Tonner. Also wir möchten uns ja nicht auf die Straße kleben, ne? Also so sind wir ja nicht. Aber was sie uns hier zumuten wollen, das ist echt schlimm.
So wie Sie denken viele in der Siedlung. Die Bewohner wollen eine Bürgerinitiative gegen das Bergwerk gründen. Bei einer Informationsveranstaltung des Bergbauunternehmens war der Unmut groß. Die Anwohner fürchten Lärmbelästigung, Vibrationen, dass für den Bergbau das Grundwasser abgesenkt wird und Trinkwasserbrunnen versiegen. Auch der Bürgermeister ist gegen den Bergbau, fürchtet um den Tourismus. Der Geschäftsführer der Saxore versucht, die Bedenken zu zerstreuen.
Wir werden auch unsere Aufbereitungsfabrik unter Tage haben. Das heißt, die Lärmemissionen, die da entstehen, werden auch unter Tage verbleiben. Das heißt, am Ende wird nichts zu hören sein von den Aktivitäten, die wir unter Tage realisieren. Es wird also nicht allzu viel zu sehen sein von uns.
Dann wird der Metallurge aus Chemnitz grundsätzlich. Um die Wirtschaft klimafreundlich umzubauen, brauche die Industrie Rohstoffe.
Es bedarf also eines Bergbaus. Und wenn wir den unter vernünftigen Rahmenbedingungen realisieren wollen, dann ist das am einfachsten zu tun, indem wir es unter unseren Gesetzen in unserem Land realisieren. Und wir müssen uns wieder daran gewöhnen, Rohstoffe zu fördern. Die Rohstoffgewinnung gehört einfach zu unserem industriellen Setup eines Maschinenbauers, eines Gerätebauers und eines Exporteurs dazu.
Wo und wie das Zinn aber aus dem Erz gelöst werden soll, ist noch nicht klar. Anwohnerin Ilona Schmidt überzeugt all das nicht.
Wir sind ja praktisch schon ausgenascht worden von der Wismut. Da ist auch keine Rücksicht genommen worden. Und die ganze Natur, die sie jetzt aufgebäppelt haben, geht das alles wieder vor den Hund. Jetzt machen die wieder Halten und alles. Es geht eigentlich dasselbe wieder von vorne los. Und wer kommt denn da noch her, Kinder?
Auch ihr Vater war bei der Wismut. Wie viele Bergleute starb er an Lungenkrebs, Spätfolge des schwer gesundheitsschädigenden Uranbergbaus. Das Bergbauerbe des Erzgebirges, es ist auch ein Bergbautrauma, das mit den neuen Plänen wieder ans Licht kommt.
Alexander Moritz über den neuen alten Hunger nach Rohstoffen aus dem Erzgebirge. Auch in der Pfalz ist man längst auf Rohstoffsuche gegangen und schon seit 2007 wird hier in Geothermiekraftwerken heißes Wasser aus der Tiefe an die Erdoberfläche gepumpt. Daraus gewonnen werden dann Wärme und Strom, doch seit 2 Jahren lässt sich hier mit modernster Technik auch Lithium extrahieren. Das sogenannte weiße Gold wird unter anderem für die Herstellung von Batterien gebraucht. Bisher existiert zwar nur eine Pilotanlage, aber das deutsch-australische Start-up Vulcan Energy verspricht, dass da schon in 2 Jahren mehr kommen wird. Gefallen tut das auch hier nicht längst allen, wie Anke Petermann erfahren hat.
Ein abgeernteter, umgepflügter Getreideacker. Dahinter Wiesen und Baumgruppen. Die Agrarlandschaft zwischen Neustadt an der Weinstraße und Hasloch ist abwechslungsreich. Doch hier, wo soeben noch der Weizen geerntet wurde, könnte demnächst ein Bohrturm der Lithiumförderfirma Vulcan stehen. Laut ratternd und quietschend würde sich ein Bohrer mindestens 3 Kilometer weit in die Tiefe schrauben. Dass die Bohrphase eine Sache von Monaten ist und die Anlage auf ein Fußballfeld passt, bezweifelt Anwohnerin Ariane Stachowski von der Bürgerinitiative gegen tiefe Geothermie in Neustadt-Gainsheim, kurz BIG. Stachowski deutet auf ein Wäldchen am Rand.
Das ist ein Biotop direkt nebendran. Wir haben Fledermäuse, wir haben Gottesanbeterinnen.
Eine seltene Art der Fangschrecken, grasgrün.
Rotmilan, wir haben Eulen.
120 Arten, die man schützen und nicht mit Bohrlärm und Flutlicht vertreiben sollte, findet Stachowski. 35 Einwohner hat die kleine Siedlung, wenige hundert Meter vom geplanten Vulkanbohrplatz entfernt. Aber die Online-Petition gegen ein, Zitat, unwägbares Investitionsvorhaben unterzeichneten fast 2000 Menschen. Die sind jetzt gespannt, wie sich die Kommune Neustadt an der Weinstraße positioniert. Bürgerinitiativen nicht nur in der Pfalz fürchten den industriellen Flächen- und Wasserverbrauch in ihren Regionen. Auch in der Ortenau, einer Region im Südwesten von Baden-Württemberg, sorgen sie sich, dass die Bohr- und Förderaktivitäten von Vulkan und anderen Unternehmen den ohnehin bewegten Untergrund destabilisieren und dass kostbares Trinkwasser mit salzhaltigem Tiefenwasser kontaminiert werden könnte.
Ja, wir sind ja hier im Oberrheingraben in einer Erdbebenzone. Diese Verwerfung, die wir im Untergrund haben, die Verwerfung von den Gesteinsschichten, sehen wir einfach ein Riesenrisiko darin, jetzt noch mit solchen Bohrungen im Untergrund in einer Störzone, die ohnehin schon erdbebengefährdet ist.
Fasst Ariane Stachowski zusammen. Doch die Risse im Buntsandstein sind genau das, was bei Vulkan die Hoffnung begründet, heißes, salzhaltiges Wasser in ausreichenden Mengen nach oben fördern zu können. Eines dieser Salze, Lithium. In Reinform extrem ätzend, gefährlich für Wasserorganismen, aber äußerst gefragt für die Herstellung von Autobatterien. Das Bohren hält Vulkan-Mitgründer Horst Kräuter für gefahrlos.
Wenn wir die Bohrungen, die das Wasser wieder nach unten führen, am Reservoir optimal angeschlossen haben, entstehen dort keine Druckunterschiede. Das bedeutet, keine Seismizität entsteht.
Also keine Erdbebenaktivität. Die Bohrungen würden akribisch abgedichtet. Keine Gefahr also auch fürs Grundwasser, versichert der promovierte Geologe und Geotechniker. Kräuter glaubt, dass sich auch nach der Bohrung jedes Risiko überwachen und notfalls durch einen Förderstopp fürs Tiefenwasser ausschalten lässt. Die Bürgerinitiativen kaufen ihm das nicht ab. Sie verweisen auf starke Erdstöße und nicht beglichene Gebäudeschäden im deutsch-französischen Grenzgebiet. Da war allerdings nicht Vulkan der Urheber, sondern eine Tochter des französischen Unternehmens Fonroche mit einem Geothermieprojekt im elsässischen Fendenheim. Dort lief alles falsch, meint man bei Vulkan und grenzt sich davon ab. Selbst verkündet Vulkan Fortschritte. Noch hat das 5 Jahre alte Unternehmen mit Sitz im badischen Karlsruhe erst ein paar Kilo Lithium produziert, noch kein Gramm verkauft. Doch derzeit macht es die entscheidenden Schritte dahin. Und zwar im südpfälzischen Landau. Dort lässt sich Vulkan das Thermalwasser vom angrenzenden Geothermiekraftwerk liefern.
We can go into the direct lithium extraction system.
Courtney Maha trägt Warnweste, Helm und Sicherheitsschuhe. Der Anlagenmanager geht vor über Blechstege und Treppen, die eine Containerlandschaft verbinden. Vorbei an Rohren und mannshohen Kesseln zu der Anlage, die sich LEOP abkürzt für Lithium-Extraktions-Optimierungsanlage. Die Vorstufe zur kommerziellen Lithiumgewinnung. 4 Säulen pro Einheit. Die kommerzielle Anlage in Landau soll Ende 2025 betriebsbereit und etwa 200 Mal so groß sein, mit mehr und größeren Tanks und Zylindern. Gewonnen wird zunächst Lithiumchlorid in wässriger Lösung. Die wird in Kessellastwagen nach Frankfurt-Höchst transportiert und im dortigen Industriepark in Lithiumhydroxid umgewandelt. Auch in Höchst wurde eine Optimierungsanlage aufgebaut. Bis Jahresende wird sie hochgefahren. 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid sollen in Frankfurt-Höchst jährlich produziert werden in der ersten Phase. Doch die Menge soll sich rasch steigern. Denn, so prognostiziert Horst Kräuter, die Autohersteller werden Vulkan das Lithium nur so aus den Händen reißen.
Wir haben die ersten 5 Jahre unsere Produktion schon verkauft. Zu unseren Kunden gehört Volkswagen, Stellantis, Renault, LG, der zweitgrößte Batteriefabrikant auf der Welt, und Umicore, die Kathoden herstellen.
Für die Lithiumgewinnung wird das heiße Tiefenwasser heruntergekühlt. Die Abwärme nutzt Vulkan zum CO2-neutralen Betrieb der eigenen Anlage. Die hohe Wertschöpfung aus dem begehrten Rohstoff, so Kreuters Vision, ermöglicht Bewohnern und Firmen im gesamten Oberrheingraben zwischen Frankfurt am Main und Basel eine günstige und klimaneutrale Erdwärmeversorgung. Bürgerinitiativen fordern dagegen, dass die Energieversorgung bei den Kommunen bleibt. Sie fürchten, dass sich hier ein Monopolist breit macht und den Oberrheingraben mit Bohrungen durchlöchert wie einen Schweizer Käse. Mehr als ein Dutzend Bohrplätze erfordert seine Vision, gibt Vulkan-Chef Kreuter zu. Verteilt auf den gesamten Oberrheingraben hätten die aber reichlich Abstand zueinander. Große Pläne also, neue Bohrungen, neue, schon genehmigte Erkundungen im sogenannten Aufsuchungsgebiet rund um Ludwigshafen. Eine weitere Lithiumgewinnungsanlage in Bad Dürkheim. Investitionen von weit mehr als 1 Milliarde Euro. Vulkan will sie zu 70% aus Fremdkapital bestreiten. Die Banken stünden bereit, sagt Horst Kreuter.
Wir sind jetzt schon im Gespräch. Das bedeutet, die Banken beginnen im November die Überprüfung all dessen, was wir hier bauen und was wir tun. Und wenn dann die Meilensteine erfolgreich abgewickelt sind, dann können wir sofort in die Finanzierung gehen. Dann steht das Geld zur Verfügung.
Mitte Oktober aber gibt es erst noch öffentlichen Gegenwind auf einer Informations- und Protestveranstaltung der Bürgerinitiative Neustadt-Geinsheim.
Lithium aus der Pfalz. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann berichtete. Reisen buchen, Geld überweisen, vieles läuft längst digital. Im Gesundheitswesen allerdings ist Deutschland längst noch Entwicklungsland, sagt selbst Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Zwar hatte er kürzlich angekündigt, dass die Regierung eine Aufholjagd starten werde, aber die Kinderkliniken in Bayern wollen nicht mehr warten, bis das klappt. Sie haben jetzt eine eigene Lösung aufgesetzt, und zwar das Projekt Virtuelle Kinderklinik, auch kurz Telekin. In 3 Stufen will der Zusammenschluss den Austausch der Kinderstationen untereinander deutlich verbessern und die kleinen Patientinnen und Patienten enger betreuen. Susanne Lettenbauer hat sich mit dem Initiator und seinen Mitstreitern getroffen.
Ja, hallo, Benedikt Steif hier vom EBZ in Passau. Wie kann ich helfen?
Notruf am Tablet von Oberarzt Benedikt Steif. Verzweifelt agierende Hebammen und Anästhesistinnen einer 30 Kilometer entfernt im ländlichen liegenden Geburtsstation beatmen ein schwaches Neugeborenes. Ein spezieller Neonatologe, also Neugeborenenarzt wie Steif, ist nur telemedizinisch zu erreichen.
Bitte noch weiter beatmen. Wie viel Sauerstoff haben Sie hier in der Atemluft?
Eigentlich ist Oberarzt Steif verantwortlich für die Intensivstation des Eltern-, Baby- und Familienzentrums der Kinderklinik Passau. 85 Betten, vom Neugeborenen bis zum Jugendlichen. Um die beste medizinische Betreuung für Notfälle von außerhalb zu finden, müsste es eigentlich immer ganz schnell gehen. Aber der Alltag ist bisher
3 Stunden am Telefon, um in Bayern einen passenden Intensivplatz zu finden, wo gleichzeitig eine neurochirurgische Abteilung da ist, die Valenzen hat, diese Notfall-OP durchzuführen. 3 Stunden.
Wertvolle Zeit, die bei der Akutversorgung des kranken Kindes verloren geht. Eine Mangelsituation, wie sie an bayerischen Kinderkliniken Alltag ist in den Wintermonaten und auch in diesem Herbst wieder erwartet wird. Da helfen auch keine digitale Patientenakte, elektronische Rezepte, all die Ideen, die die Gematik, die zentrale Firma, die die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens vorantreiben soll. Deshalb die Idee der bayerischen Kinderärzte, warum nicht alle zwar vorhandenen, aber nicht effizient genutzten digitalen Plattformen der Kinderkliniken zu einer zusammenschalten, zu einer virtuellen Kinderklinik. Kein Ersatz für eine analoge Kinderklinik, aber eine zeitsparende Unterstützung.
Ja, die Begrifflichkeit virtuelle Kinderklinik hat nichts damit zu tun, dass wir es nur noch in 3D mit irgendeiner VR-Brille die Medizin machen. Also das Wichtigste ist der Mensch am Menschen. Es geht darum, dass wir in einem ersten Schritt ermöglichen, wenn ein Kind eine stationäre Aufnahme braucht und schwer krank ist, dass dieses Kind auch ohne Verzögerung irgendwo aufgenommen wird. Hier geht es zur Abstimmung wirklich darum von Betten, von Verlegungsmöglichkeiten.
Das wichtigste Ziel von Initiator Matthias Keller, Chef der Passauer Kinderklinik Dritter Orden, im Akut- und Überlastungsfall schnell mit einer Nachricht gleichzeitig Kontakt zu allen bayerischen Kinderkliniken aufzunehmen, schneller einen Notfall zu besprechen und parallel das geeignetste Klinikbett in Bayern zu finden und das alles auf einer datengeschützten Plattform. Das zweite Ziel,
dass wir die Experten in die Fläche bekommen. Und hier ist das Ziel, dass ein Kind, ein krankes Kind, was jetzt egal wo in Bayern in eine Klinik aufgenommen wird, auch dieselbe Ausmaß an spezialisierter Versorgung bekommt wie ein anderes Kind, was jetzt genau in dem Zentrum gerade versorgt wird, wo dieser Spezialist vor Ort ist.
35 bayerische Kliniken und Kinderstationen beteiligen sich mittlerweile an Telekin, der virtuellen Kinderklinik. Rund 90% der Bettenkapazitäten im Freistaat.
Also der erste Gedanke war, dass es eine super Idee ist, beziehungsweise dass es halt endlich jemand anpackt, dass wir unseren Aufwand und unsere Kommunikation verbessern untereinander.
Karl Florian Schettler, Oberarzt der Kinderklinik St. Marien in Landshut am Lech. Immer weniger Betten an Kinderkliniken, immer weniger Pflegepersonal und immer mehr junge Patientinnen und Patienten. Das sei die Situation, die man jetzt gemeinsam lösen wolle.
Wir sind da schon gut vernetzt, aber wir sind noch nicht professionell genug vernetzt. Punkt 1 in Hinsicht auf Datenschutz zum Beispiel und Zeitersparnis. Zeit ist genau das, was wir ja nicht haben, sondern wir sollen die Zeit verwenden, um uns um unsere Patienten zu kümmern. Und da ist dieser Ansatz natürlich genial, dass wir uns helfen, effektiver zu kommunizieren.
Wie wichtig das Projekt auch vom Bayerischen Gesundheitsministerium eingeschätzt wird, zeigt die sofortige Zusage staatlicher Unterstützung. Vor allem für die Endgeräte, auf denen das System läuft und die die Kinderkliniken selbst anschaffen müssen. Die technische Umsetzung betreut das Forvis-Institut der Universität Passau unter Thomas Sauer.
Genau da ist der technische Weg, was eigentlich jeder kennt, nämlich mit Messengern. Das heißt, alle Kinderkliniken kriegen gleichzeitig die Information, wir brauchen beispielsweise ein Beatmungsbett und wir könnten dafür dies oder jenes bieten. Und das ist halt eine ganz andere Geschichte, als wenn ein Arzt verzweifelt mit dem Patienten draußen vor der Tür 5 Kliniken abtelefonieren muss und wenn er die 5. erwischt, sagt die ihm, wärst du vor 10 Minuten gekommen, hätten wir das Bett gehabt.
Thomas Sauer von der Uni Passau. Er ist Teil des Projekts Virtuelle Kinderklinik in Bayern, das Ihnen Susanne Lettenbauer vorgestellt hat. Vielleicht erinnern Sie sich ja, denn wir haben sie Ihnen schon einmal vorgestellt, die kleine Kapelle in Kleinwudicke im Havelland, Brandenburg. Das war vor 2 Jahren, war die abgebaut worden und zog nach Järchel um, ein paar Dörfer weiter, denn in Kleinwudicke gab es keine Gläubigen und in Järchel Gläubige, aber keine Kirche. Nun steht die Kleinwudicker Kapelle wieder und am kommenden Sonntag wird sie in Järchel feierlich eingeweiht und für uns ist Thilo Schmid schon jetzt hingefahren.
Die schmucke kleine Kapelle aus Kleinwudicke im Havelland steht jetzt in Järchel. Die alten Fachwerkholzbalken wurden aufgearbeitet oder erneuert, dazwischen wieder die alten Ziegel gesetzt. Die Kapelle aus dem 18. Jahrhundert, 8x4 Meter mit Spitzdach und Glockenturm, so wie eine Kapelle eben aussieht, ist in Kleinwudicke abgetragen und ein paar Dörfer weiter in Järchel wieder aufgebaut worden.
Wir haben hier eine kleine schöne Küche, die heute gerade begonnen wurde aufzubauen.
Manuela Kästner, ehrenamtlich in der Kirchengemeinde tätig, führt durch den modernen Anbau, der sich an die alte Kapelle anschließt.
Eine Fußbodenheizung wird betrieben.
Die Kirchengemeinde hatte sich schon vor dem Ukraine-Krieg für eine Luftwärmepumpe entschieden.
Wenn man jetzt im Nachhinein nennt, dann war das eine richtige Entscheidung. Ja? Also die Abwägungen oder die Befürwortung, dass man ja, der neuen Technik jetzt, ja, dass man da auch mitgehen muss. Denke mal, haben wir einheitlich alle gut uns richtig entschieden, ja, genau.
Die Kapelle wird nicht nur Kirche sein, sondern auch ein Ort für die Dorfgemeinschaft. Eine Yoga-Gruppe aus dem Ort hat sich schon angemeldet. Und sie wird, Järchel liegt an mehreren touristischen Radwegen, Radfahrern tagsüber zur Rast offen stehen. Als reines Gotteshaus wäre der Umzug der Kirche auch nicht gefördert worden. Als geistlichen und weltlichen Ort bezuschusst die EU das Vorhaben mit 75%. Pfarrerin Magdalene Wohlfahrt.
Wir wollen einmal in der Woche Kapellenkaffee machen mit einem geistlichen Impuls davor, so eine Art Andacht, der auch so ist, dass auch nicht kirchliche Menschen da gerne teilnehmen können. Und danach gibt es Kaffee und dann kommt man ins Gespräch. Und es ist einfach eine Kontaktfläche und eine Schnittfläche hier, wo sich verschiedenste Menschen treffen können und sich ins Gespräch bringen, sich vernetzen können. Unsere Identität als Christen bleibt schon bestehen, aber wir werden die keinem überhelfen.
In Kleinwudicke gab es eine Kirche, aber keine Gläubigen. In Järchel Gläubige, aber keine Kirche. Und so ward die aberwitzige Idee geboren, die Kapelle in Kleinwudicke ab und in Järchel wieder aufzubauen. Auch wenn sie in Kleinwudicke nicht mehr genutzt wurde, über Jahrzehnte verfiel, eingerüstet werden musste, damit sie nicht einstürzt, war es trotzdem nicht ganz leicht für die Kleinwudicker, sie einfach so herzugeben.
Also wir haben ja dann Abschiedsgottesdienst gefeiert. Das war uns wichtig, dass die Menschen auch die Möglichkeit haben, sich zu verabschieden, und war schon auch eine Trauer, aber nicht bei so vielen, glaube ich. Und jetzt kommt zur Eröffnung tatsächlich ungefähr 20 Kleinwudiker mit dem Bus angereist. Die haben wir eingeladen, die sich freuen, dass ihre Kapelle jetzt hier steht und sogar schon eine Anmeldung für eine kirchliche Feier gibt es hier von jemand aus Kleinwudicke. Also ich glaube, die sind letztendlich froh und wir hoffen, dass die sich freuen und gerne hierher kommen.
Rückblick. Herbst 2021, Kleinwudicke. Zimmerleute haben mit dem Rückbau der Kapelle begonnen. Die Balken, sorgfältig durchnummeriert, nahmen sie zur Restaurierung mit. Ein Järchler Landwirt bot an, die Ziegel auf seinem Hof zu lagern. Nur die Glocke bleibt hier. Die wollten die Kleinwudicker nicht hergeben. Sie wurde schließlich einst von Bürgern gestiftet. Felix Menzel ist der Bürgermeister der Gemeinde Miloher Land, zu der sowohl Järchel als auch Kleinwudicke gehören.
Damit, dass die Glocke bleibt, die ist wirklich wichtig hier im Ort, haben wir da auch eine Brücke gebaut. Und natürlich ist es so ein lachendes und so ein weinendes Auge, ja, verschwindet so ein Stück Geschichte, aber vielleicht schreiben wir heute auch die Geschichte von morgen.
Der Abschied ist für Bürgermeister Menzel ein besonderer Abschied, schließlich ist er selbst Kleinwudicker und das ein Leben lang. Dabei war es sogar seine Idee, die Kapelle nach Järchel zu bringen. Die Architektin Heidrun Pflege nahm sich der Aufgabe an. Zwar ist sie spezialisiert sowohl auf Sakralbauten als auch auf Denkmalpflege, aber eine Kirche abbauen und woanders wieder aufbauen, das war für sie neu.
Was für mich so spannend war auch, wissen Sie, es ist ja ein Stück Baukultur, was hier steht. Und dass man sagt, wir möchten aber dieses Stück Baukultur als solche schon erhalten, zwar nicht an Ort und Stelle, wir bringen die woanders hin, aber wir möchten sie nicht völlig überformen oder, wissen Sie, so ein Stück einfach, ja, von dieser gebauten, ja, Kapelle mitnehmen, also Baukultur fortsetzen, erhalten und fortschreiben.
Ein knappes Jahr später, Sommer 2022, feierliche Grundsteinlegung in Järchel.
Liebe Järcheler, lieber Gemeindekirchenrat von Kirchspiel-Nitzhahn, liebe Schwestern und Brüder. Ein langer Weg biegt in die Zielgerade ein. auch wenn das Ziel noch ein bisschen entfernt ist, ein bisschen Wegstrecke vor uns liegt. Jetzt ist das Ziel zu sehen.
Deutlich zu sehen, denn die Handwerker sind vor Plan. Zur Grundsteinlegung steht bereits das Fachwerkgerüst. Die Stimmung ist feierlich, fast berührend. Bürgermeister Felix Menzel.
Naja, traurig bin ich nicht. Ich kenne die Kapelle ja seit ich lebe eigentlich. Ich bin ja schon immer Kleinbudiker. Habe gesehen, dass sich der Zustand eigentlich immer verschlechtert hat. Ja, und hätten wir länger mit dem Abbau gewartet, wäre die Kapelle in Kleinbudiker einfach still und heimlich eingefallen. Hier hat sie eine Zukunft. Mich überwältigt es eher ein bisschen, ja, dass aus so einer verrückten Idee, so wurde diese davon genannt, ein Projekt geworden ist und man jetzt schon das Fachwerk sieht.
Die Glocken läuteten schon im letzten Jahr in Järchel, das machen sie lange schon, Jahrzehnte. Es sind die Glocken der alten Järchler Kirche, die in den 80er Jahren abgerissen wurde. Zurück im Heute, im Spätsommer 2023. Die Wände der Kapelle sind von innen gedämmt. Durch das schmale, hohe Fenster an der Stirnseite fällt Licht. Die Architektin hat Altes mit Neuem verbunden. Zwei Järchelerinnen, aktive Gemeindemitglieder, putzen gerade die bis auf ein paar Kleinigkeiten fertige Kapelle. Und erzählen, wie ein alter Järcheler die Glocken rettete, kurz bevor die alte Kirche abgerissen wurde.
Der hatte sich die einfach genommen und auf seinen Heuboden gestellt. Und dadurch waren die dann da.
Denn auch die Järcheler wollten, da ihnen schon die Kirche genommen wurde, nicht auch noch auf ihre Glocken verzichten. Und so stehen sie auf einem Sockel gleich neben der Kapelle, die auf dem Standort der alten Järcheler Kirche wieder aufgebaut wurde. Und läuten seit Jahrzehnten jeden Tag. In ein paar Tagen wird die kleine Kapelle feierlich eingeweiht. Und in Järchel findet nach Jahrzehnten wieder ein Gottesdienst statt.
Da wird die Kapelle tatsächlich auch neu gewidmet. Die ist nämlich tatsächlich mal entwidmet worden in den 70er Jahren. Und die wird neu gewidmet und vor allem werden die Menschen gesegnet, die hier ein- und ausgehen, die sich hier aktiv einbringen und ein großes Fest gefeiert, offene Türen.
Ein großes Fest für die Kapelle aus Kleinwudicke, die am Sonntag in Järchel mit einem Gottesdienst eingeweiht wird. Thilo Spieth berichtete. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge finden Sie wie immer in der DLF-Audiothek-App. Und wenn Sie noch mehr hören wollen aus den Bundesländern, schauen Sie dort doch mal ins Themenband Deutschland. Die Redaktion dieser Sendung hatte Heidrun Wimmersberg, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.